Am Sonntagnachmittag, da heißt es für viele Senioren in Mexiko-Stadt, wir gehen tanzen. Auf den zentralen Plätzen, den Zocalos in den verschiedenen Stadtteilen, da tritt eine Band oder ein DJ auf, das hat eine gewisse Tradition. Aber die vergnügten Alten, die sieht nicht jeder gerne.
Sie haben uns geschlagen, sie haben mir mein gesamtes Equipment zertrümmert und meine lange gesammelte Schallplattensammlung konfisziert. Ich habe davon bis heute nichts wiederbekommen, habe fast keine Musik mehr.
Immobilienhaie wollen in diesem Fall diesen betagten DJ vertreiben, denn Mexiko-Stadt ist, wie so viele Großstädte, im Gentrifizierungsrausch. Das Alte wird verdrängt, Neues soll kommen und erwünscht sind Menschen mit dickerem Geldbeutel als die tanzenden Senioren aus der Nachbarschaft.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Ellen Hering. Unter sogenannten Expats, also Menschen, die überall auf der Welt digital arbeiten können, ist Mexiko-Stadt laut Umfragen das beliebteste Auswanderungsziel nach Dubai und Valencia. Warum ist ausgerechnet eine Megacity so attraktiv? Und was hat das für Auswirkungen auf das authentische Ambiente, mit dem ja eigentlich geworben wird? Jenny Barke hat das für uns herausgefunden und ist zuerst einmal sonntags zum Tanzen gegangen.
Sonntagnachmittag in Santa María la Rivera, einem Stadtteil im nördlichen Zentrum von Mexiko-Stadt. Joel García Flores trifft die letzten Vorbereitungen für seinen allwöchentlichen Auftritt als DJ, legt eine Schallplatte in den Spieler, schiebt die Nadel des Tonarms auf die äußerste Rille der Platte, drückt ein paar Knöpfe seiner Anlage, verstellt einige Regler. Die Musiker Caribeña soll optimal den Alameda-Platz beschallen, das Herz des Viertels.
Wir Mexikaner tanzen gerne. Ich bin durch Zufall DJ hier geworden. Ich habe eine große Schallplattensammlung, aber habe meist zu Hause gespielt. Nachdem ich einmal eingeladen worden bin, auf einer Party die Musik aufzulegen, meinten alle, das müssen wir wiederholen. Seitdem spiele ich jeden Sonntag hier. Es kommen vor allem Senioren, aber nach all den Jahren zieht die Feier auch Jüngere an.
Ob Cumbia, Salsa, Danzón oder Guaracha, seit nunmehr 13 Jahren spielt Joel auf dem Platz, dessen Wahrzeichen der Kiosk Morisco ist, eine Art Kuppelhalle mit Rundbögen im maurischen Stil. Für viele ist die sonntägliche Fiesta Tropical wichtiger Bestandteil ihres Lebens.
Die Feier ist pure Lebensfreude. Wir feiern unser Alter.
Es ist ein magischer Ort mit Leidenschaft für den Tanz und mit sehr guten Freunden, eine Lebensgemeinschaft. Wichtiger für mich als die eigene Familie.
Die sonntäglichen Tanznachmittage gehören hier, wie auch in anderen Stadtteilen der Megacity, zum Kiezleben. Die Kolonie Santa María la Rivera ist im 19. Jahrhundert entstanden. Bunte, zweigeschossige Gebäude mit hohen Bogenfenstern und kleinen, reich verzierten Balkonen im Jugendstil prägen ihr Bild. DJ Joel García Flores lebt bereits sein ganzes Leben in der Colonia, 40 Jahre. Doch aus seinem Geburtshaus wurden er, seine Mutter und seine Geschwister vertrieben. Eines Tages kamen die Abrissbagger ohne Vorwarnung.
Sie haben das Grundstück verkauft, auf dem wir gelebt haben. Im Hof hinter unserem Haus hat ein Immobilienunternehmen ein luxuriöses Loft bauen wollen. Dafür war unser Haus im Weg. Eines Tages kam die Polizei, schmiss unsere Sachen auf die Straße und wir mussten gehen. Das war schrecklich. Alles, was wir hatten, haben wir verloren.
Am gleichen Tag wurde das Haus abgerissen. Joel hatte Glück im Unglück. Seine Familie konnte in das Haus seiner Großmutter ziehen.
Was passiert mit den Nachbarn, die hier keine Alternative finden?
Eine Frage, die sich die Bezirksbürgermeisterin von Santa María la Rivera, Sandra Cuevas, wohl nicht stellt. Ihr Ziel, aus kiezigen Vierteln mit gewachsener Nachbarschaft elegante Viertel entwickeln. Ihre Methode, Straßenkunst beseitigen, alte Gebäudestrukturen sanieren und dafür im großen Stil räumen. Cuevas begleitet die Räumungen teils selbst mit, medienwirksam in militärischer Kluft gekleidet. Das Potenzial ihrer Stadt hat sie erkannt. Im Frühjahr begrüßte sie auf einer Immobilienmesse internationale Investoren und ihre Unterstützer und ermunterte zum Kauf von Immobilien in Mexiko-Stadt.
Es kommen Immobilienfirmen, Banken und Notare, damit hier alle einen Kauf mit Erfolg abschließen können. Daran werden wir weiterarbeiten, denn nur so können wir eine tolle Stadt errichten.
Der Klang des Geldes, er hört sich so an. Überall in der Stadt wird gebaut. Große Apartmenttürme aus Stahl und Glas lösen kleine pittoreske Kolonialgebäude ab. Seit 2019 gab es mehr als 3000 offizielle Zwangsräumungen. Die Pandemie hat diesen Effekt verstärkt. Einheimische haben ihre Jobs verloren und konnten sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Oftmals wissen die Anwohner nicht um ihre Rechte, erklärt Daniela Sanchez-Caro, Menschenrechtsanwältin und Aktivistin bei der NGO Coalition Internationale para el Habitat, kurz HIC. Zu Deutsch Internationale Koalition für Wohnraum.
Die Bewohner der Wohnungen bekommen juristische Schreiben, sehr formal gehalten, die sie nicht verstehen. Teils wirken sie wie Drohungen. Wenn sie dies oder das nicht machen, drohen diese oder jene Strafen. Das ist für sie sehr verwirrend.
Nach Angaben der NGO HIC mussten während der Pandemie 30% der Hauptstädter die Stadt verlassen. Sie konnten sich die Mieten in ihren Vierteln nicht mehr leisten, ebenso wenig wie die damit verbundenen Preissteigerungen für Lebensmittel, Restaurants und weitere Dienstleistungen. Die Stadtbewohner sind verzweifelt. Immer wieder gehen sie wütend auf die Straße. Mexiko-Stadt ist kein Hotel. Mexiko-Stadt ist ein Zuhause, ist Heimat. Und nur der Wohnraum macht die Stadt aus, brüllt eine Demonstrantin durch ein Megafon. Für Menschen, die von Wohnungsnot, Verdrängung und Räumung bedroht sind, hat Daniela Sanchez-Caro eine Art Mieterverein gegründet. Doch es brauche mehr als private Initiativen, so die Anwältin.
Ich würde mit dem Grundlegendsten anfangen. Ein Gesetz schaffen, damit Mietverträge Pflicht werden und die Miethöhe festgeschrieben wird. Ich sage das als Anwältin. Es fehlen die einfachsten juristischen Standards für das Wohnrecht. Dabei sind die so wichtig.
Viele Menschen leben nur mit mündlichen Zusagen in ihren Wohnungen, anderen nur mit befristeten Mietverträgen. Doch statt Regulierungen einzuführen, verstärkt die Stadtregierung ihre Bemühungen, Mieter mit Kaufkraft ins Zentrum zu locken. Ein neues Klientel erscheint besonders attraktiv: wohlhabende Ausländer. Die Pandemie war für diese Entwicklung ein Katalysator. Die weltweit einzigartig laxen Covid-19-Regeln in Mexiko lockten Tausende, sich hier anzusiedeln. Besonders beliebt, neben Santa Maria la Rivera, die zentralen Stadtviertel Juárez, Polanco, Condesa oder Roma. Die gleichnamige Netflix-Produktion Roma von 2018 hat viel zur Popularität beigetragen. In Schwarz-Weiß wird das koloniale Mexiko der 1970er Jahre romantisiert. Auch die 31-jährige Victoria hat es in die Roma gelockt. Auf die Frage, wo sie herkommt, antwortet sie: From planet Earth. Weltbürgerin sei sie.
Ganz einfach, weil ich die vergangenen 5 Jahre gereist bin. Ich habe in Malaysia für viele Jahre gelebt, in Südafrika, in San Francisco. Geboren bin ich in Russland, wo ich seit vielen, vielen Jahren nicht gelebt habe.
Sie und ihr Freund sind nur Untermieter. 3 Zimmer, 150 Quadratmeter, Monatsmiete 1.800 Euro. Die Untermiete sei immer noch günstiger als auf dem freien Markt für etwa 2.500 Euro zu mieten, so Victoria. Zum Vergleich, Mexikaner verdienen in der Hauptstadt monatlich etwa 400 Euro, weniger als ein Viertel der aktuellen Monatsmiete von Victoria.
Im Vergleich zu San Francisco fühlt es sich okay an. Ich denke, es ist eigentlich billig.
Victoria ist Expat. Das sind eingewanderte Ausländer. Aber nicht die, die geflohen sind oder Asylanträge stellen müssen. Der Begriff beschreibt eher privilegierte Migranten, die mühelos mit ihrem Pass von Ort zu Ort ziehen können, oft mehrere Sprachen beherrschen, sich schnell einleben und von überall arbeiten können. Nach offiziellen Zahlen der staatlichen Statistikbehörde haben sich in den letzten 2 Jahren die Zahlen der Kanadier und US-Amerikaner, die mit einer temporären oder permanenten Aufenthaltsgenehmigung nach Mexiko-Stadt gezogen sind, mehr als verdoppelt. Doch die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Die lockeren Einwanderungsgesetze erlauben es, das Touristenvisum in Mexiko nach 6 Monaten mit einer Aus- und Wiedereinreise ohne Limit zu verlängern. So lebt auch Avery aus den USA hier. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Self-Love-Coach, also als Coach für die Selbstliebe. Nicht nur wegen der günstigen Mieten sei Mexiko-Stadt für sie attraktiv.
Als ich nach Mexiko-Stadt gekommen bin, habe ich instinktiv entschieden, hier will ich leben. Ein Hauptgrund ist das Wetter. Ich liebe das Essen. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Es ist für mich eine Sache der Energie. Obwohl es eine der größten Städte der Welt ist, fühle ich mich geerdet. Und mein Stadtteil Condesa ist voller Bäume. Hier ist eine riesige Expat-Community.
In ihrem Stadtteil Condesa ist Englisch vielerorts Umgangssprache. Spanisch muss man nicht lernen. Hippe Boutiquen, trendige Kaffeeketten mit Matcha-Latte und Yoga-Workshops im Park prägen das Bild. Dazu die renovierten Jugendstilvillen und Art-Deco-Häuser mit den typischen deckenhohen Fenstern, eingefasst in Metallrahmen im Industrial-Chic. Viel Licht, viel Grün, viel Wohnkomfort. Dem aktuellen sogenannten Expat-City-Ranking von 2022 zufolge ist Mexiko-Stadt im internationalen Vergleich eine der drei lebenswertesten Städte für Expats. Nur noch Dubai und Valencia sind beliebter. Auch Airbnb hat die Wohnjuwelen für sich entdeckt. Influencer mit hunderttausenden Followern bewerben die Optionen.
Today I'm in Mexico, my favorite country for booking Airbnbs.
Heute bin ich in Mexiko, mein Lieblingsland, um Airbnbs zu buchen. Hier gibt es so viele fantastische und bezahlbare Wohnungen.
Schaut euch dieses Airbnb an. Das sieht aus wie eine typische mexikanische Nachbarschaft mit Innenhof, umlaufendem Geländer. Es ist alles renoviert. Die Architektur ist sehr intelligent, denn jede kleine Suite führt in den Innenhof, was ein tolles Miteinander erlaubt.
Was die Influencer beschreiben, war hier früher Tradition. Generationenübergreifendes nachbarschaftliches Wohnen. Heute finden hier Touristen statt Nachbarn zusammen. 20.000 Airbnbs gibt es aktuell, 10% mehr noch als 2019. Bis zu 10-mal mehr können die Anbieter mit Airbnbs verdienen als mit mexikanischen Mieten. In der Condesa ist der Mietspiegel vergangenes Jahr um 40% angestiegen. Noch vor einigen Monaten förderte die ehemalige Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum diesen, wie sie es nennt, kreativen Tourismus, unterstützt Eigentümer beim Ausbau ihrer Wohnungen zum Airbnb. Ihr Amt hat Sheinbaum inzwischen abgegeben, um für die Präsidentschaftswahl 2024 kandidieren zu dürfen. Ihre Politik verfolgt die Stadt aber weiterhin. Wenn dagegen kein Protest mehr hilft und keine Petition Gehör findet, dann hilft wohl nur noch Beten, finden die Künstler Sandra Valenzuela und Jorge Baca.
Santa Maria la Juaricua, Patroni Madre.
Gemeinsam beten sie ihre selbst erschaffene Patrona an.
Sálvame de las malas prácticas.
Die Santa Maria la Juaricua, eine Schutzheilige gegen die Gentrifizierung.
Líbrame del desplazamiento.
Rette mich vor schlechten Praktiken, befreie mich vor der Verdrängung, der Räumung, der ausbeuterischen Mietsteigerungen.
Sálvanos de la gentrificación.
Beten sie. Gestaltet ist die Patronin als Hipster-Heilige, mit runder Brille und großem Hut. Und ihren Altar beten Opfer von Wohnungsnot und Gentrifizierung an. Doch Jorge Baca betont, dass er mit seiner erfundenen Heiligen nicht die verurteilt, die schön wohnen wollen.
Die Gentrifizierung ist weder die Schuld der Ausländer noch der Einheimischen. Die Gentrifizierung ist in Wirklichkeit die Bereicherung der großen Immobilienfirmen, die daran verdienen, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen und dabei zu verdrängen. Das sind die Übeltäter. Wir anderen sind alle Symptome und Opfer.
In Mexiko ist es nicht ungewöhnlich, zu Heiligen zu beten. Nicht immer entsprechen sie der reinen Kirchenlehre. So gibt es auch andere inoffizielle Heilige, zum Beispiel Jesus Malverde, der Patron der Kriminellen, oder Santa Muerte, der heilige Tod. Santa Maria la Juaricua ist ein Symbol. Aber es soll auch schon Jünger gegeben haben, die dank ihrer Anbetung einer Räumung entgangen sind, so Jorge Baca. Mehr noch als Heilige ist sie inzwischen Talisman einer Bürgerbewegung. Bürger, die im Gegensatz zu digitalen Nomaden bei den nächsten Wahlen eine Stimme haben, sagt Patrona-Erfinderin Sandra Valenzuela.
Die digitalen Nomaden wählen hier in Mexiko nicht. Die die Politiker wählen, das sind die, die vertrieben werden, wenn sich ihre Wohnung in ein Airbnb verwandelt. Eigentlich wäre es ein politisch sehr attraktives Thema.
angebetet werden, kann die Santa Maria la Juariqua in dem Stadtteil, in dem allsonntäglich Musica Tropical zum Tanzen einlädt, in Santa Maria la Rivera. Der Stadtteil gab den Künstlern die Inspiration für den Namen der Schutzheiligen. Der Tanz ist hier inzwischen politisch geworden. Denn die Bezirksbürgermeisterin Sandra Cuevas will dem DJ Joel Garcia Flores die Musik verbieten. Stattdessen soll ein Einkaufszentrum mit internationalen Ketten entstehen. Für ihre politische Vorstellung schickte Cuevas im Februar sogar Schlägertruppen auf den Platz, die die Senioren gewalttätig vertrieben.
Sie haben uns geschlagen, sie haben mir mein gesamtes Equipment zertrümmert und meine lange gesammelte Schallplattensammlung konfisziert. Ich habe davon bis heute nichts wiederbekommen, habe fast keine Musik mehr.
Kritik von Medien, Anwohnern oder Aktivisten wies Sandra Cuevas zurück. Ihre Entscheidung, gegen den Lärm in ihrem Stadtviertel vorzugehen, werde sie nicht zurücknehmen, sagte sie dem mexikanischen TV-Sender Capital 21. Doch der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist groß. Inzwischen hat sich eine Aktivistengruppe gegründet, sammelt Geld und Unterschriften. Unterstützung bekommt die Gruppe von überraschender Seite. Von Laura. Laura lebt seit 8 Jahren in Santa Maria la Rivera. Ursprünglich kommt sie aus London. Sie weiß, sie ist Teil des Problems, trägt zur Gentrifizierung bei. Das will sie ändern, indem sie sich politisch in ihrer Nachbarschaft engagiert. Die Gentrifiziererin geht gegen Gentrifizierung vor, sagt sie selbst. Neben politischem Engagement kämpft sie inzwischen auch privat gegen den Ausverkauf der Stadt.
Ich versuche, eine so nette Nachbarin wie möglich zu sein und habe aufgehört, Leuten zu sagen, wie sehr ich Mexiko-Stadt liebe und wie toll mein Kiez ist. Also, geht weg und kommt nicht her.
Go away, don't come.
In Mexiko-Stadt ist der Verdrängung offenbar Tür und Tor geöffnet. Jenny Barke hat über Gentrifizierung in der Megacity berichtet. Vor 5 Jahren, 2017, da hat Julia Macher, die in Barcelona lebt, eine Reportage über die Gentrifizierung dort gemacht. Damals hatte die Stadtregierung bereits Maßnahmen ergriffen und zum Beispiel Wohnungen kontrolliert, die über die Plattform Airbnb vermietet werden. Die Reporterin war mit einer Inspektorin unterwegs und das hörte sich damals so an.
Inspektion, ¿nos podría abrir la puerta, por favor?
Gracias. Das Treppenhaus ist frisch gestrichen. Am Eingang hängt ein Zettel, auf dem die Gäste auf Englisch gebeten wären, die Müllcontainer auf der Straße zu nutzen. Christina guckt auf ihre Liste. 1. Stock, 2. Tür.
Hello, good morning. Hello. We are from the City Council. We are inspectors.
Okay.
We are checking touristic apartments in this area. Are you a tourist or?
Yeah.
Yeah?
Eine junge Frau in Pyjama öffnet die Tür, reibt sich verschlafen die Augen. Die Inspektorinnen fragen, wie viele Gäste noch in der Wohnung leben, wie lange sie bleiben, woher sie kommen, wie viel sie zahlen, wie sie die Wohnung gefunden haben. Die junge Frau wirkt etwas überrascht, aber antwortet bereitwillig.
Jetzt ist Julia Macher am Telefon. Hallo Julia.
Hallo.
Damals, vor 5 Jahren, da gab es aufgrund dieser Kontrollen rund 4000 Verfahren gegen Vermieter, die gar keine Lizenz hatten, Ferienwohnungen anzubieten. Wie sieht es denn heute aus? Sind die illegalen Vermietungen jetzt 5 Jahre später merklich zurückgegangen?
Also merklich zurückgegangen sind sie. Es gibt ab und zu immer noch Probleme, aber tatsächlich war diese Maßnahme schon eine der erfolgreichsten. Also einfach die Tatsache, dass Airbnb eigentlich nur Ferienwohnungen annoncieren darf, die eine Lizenz haben. Es sind insgesamt 9.800 in Barcelona und neue Lizenzen werden nicht vergeben.
Und wird in Barcelona ansonsten auch noch was unternommen, um dieser ja doch massiven Verdrängung entgegenzuwirken?
Naja, man hat verschiedene Sachen ausprobiert. Also jenseits der Tourismusplattform waren es vor allem Maßnahmen, um den Wohnraum allgemein zu schützen. Spanien ist ja ein Eigentümerland und deswegen hat man da versucht, bei den Wohnungen einzugreifen, also beim Wohnungseigentum. Die ehemalige Bürgermeisterin Ada Colau, die wollte eigentlich, dass 30% der neu gebauten Wohnungen nicht auf dem freien Markt, sondern zu staatlich regulierten Preisen verkauft werden. 1500 neue Sozialwohnungen sollten geschaffen werden. Das hat nicht ganz geklappt. Statt 1500 wurden bisher jedes Jahr nur 500 neue Wohnungen geschaffen.
Aber das sind alles Eigentumswohnungen.
Genau, das sind alles Eigentumswohnungen. Was die Mieten betrifft, da hat man versucht, während der Pandemie verschiedene Maßnahmen einzuführen. Gestiegen sind die Mieten trotzdem in Barcelona. Also vielleicht so als Vergleich, 2015 hat eine Durchschnittswohnung 930 Euro gekostet. Jetzt sind es 360 Euro mehr. Deswegen hat die spanische Regierung eine Mietpreisbremse verabschiedet jetzt im Frühjahr. Und von der erhofft man sich Erfolg.
Mietpreisbremse gab es ja in Deutschland auch schon den Versuch, die ist gescheitert, wieder vor Gericht. Ist es eigentlich auch eine Erfahrung, die man in Barcelona gemacht hat, dass bestimmte Dinge aufgrund der Tatsache, dass Wohnraum ja oft eben mit Privateigentum verbunden ist, gar nicht durchsetzbar sind?
Ja, das Problem ist in Spanien ähnlich wie in Deutschland. Und ich glaube, letztlich geht es bei dieser Debatte eben immer so um dieses Abwägen zwischen Gemeinwohl und dem Recht auf Privateigentum und Profit, also diese Grundprinzipien der freien Wirtschaft. Und wer die bedient, der sitzt eben auch in Barcelona am längeren Hebel. Also es hat sich beim Wohnungsbau gezeigt, weil die Stadt eben nicht selbst Bauherr ist, ist sie aufs wirtschaftliche Interesse der Unternehmer angewiesen. Und die haben dann einfach gesagt, okay, wenn wir 30% Sozialwohnung machen müssen, dann bauen wir eben gar nicht.
Jetzt gibt es ja aber auch noch die Menschen vor Ort. Die haben ja in Barcelona unheimlich Druck gemacht, jedenfalls damals vor 5 Jahren, als die Reportage bei uns lief. Da waren die wirklich auf den Straßen und auf den Barrikaden. Was für eine Rolle spielt die Zivilgesellschaft in dem ganzen Prozess?
Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren, ich würde sagen, leider geändert. Barcelona war wirklich eine Zeit lang so Hauptstadt des Aktivismus, also bei ganz vielen Protesten, auch bei der Mobilisierung gegen Zwangsräumungen. Und Colau hat damals versucht, diese Bürger auch einzubinden in die Lokalpolitik. Es gab Kommissionen zwischen Verwaltung und Nachbarschaftsinitiativen. Das ist zurückgegangen, auch weil Colau dann später eine Koalition mit den Sozialisten eingegangen ist, die dieses System nicht ganz so toll fanden. Jetzt gibt es eine andere Regierung in Barcelona, die diese Bürgerbeteiligung auch nicht unbedingt in der gleichen Weise weiterführen wird. Und dann kam in Spanien auch ja, die Pandemie dazu. Ich höre gerade von ganz vielen Aktivisten, die sagen, dass irgendwie die Luft raus sei, gerade was eben den Kampf gegen den Massentourismus angeht. Und das liegt auch daran, dass Spaniens Wirtschaft eben einigermaßen gut durch die Corona-Zeit kam, wegen des Tourismus. Und jetzt scheint es gerade so zu sein, dass so eine grundlegende Kritik daran oder Maßnahmen, die wirklich den Massentourismus effizient einschränken, dass die gerade nicht sonderlich en vogue sind.
Und wie ist es denn mit Zwangsräumungen? Gibt es das nach wie vor und wird dagegen was unternommen?
Es gibt weiter Zwangsräumungen, es gibt Kommissionen, die so ein bisschen die sozialen Härtefälle abmildern sollen, aber das Problem gibt es weiterhin.
Gut, vielen Dank, Julia Macher, nach Barcelona. Danke für Ihre Zeit. Tschüss.
Tschüss, gerne.
Gentrifizierung, das ist ein weltweites Problem und Barcelona ist in gewisser Weise Vorreiter mit den Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden. Das war's für heute und wenn Ihnen der Podcast der Weltzeit gefällt, dann empfehlen Sie uns weiter. Liken Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns und vor allen Dingen hören Sie uns weiter zu. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, machen Sie's gut.